Liebe Hörerinnen und Hörer, herzlich willkommen zu unserem KU-Podcast. Hier sprechen wir mit ausgewählten Expertinnen und Experten aus dem Krankenhausmanagement zu aktuellen Themen der Gesundheitsbranche. Wir möchten dabei auf den jeweiligen Schwerpunkt unseres Fachmagazins KU Gesundheitsmanagement näher eingehen. Und zwar kurz, knackig und leicht verständlich. Die digitale Transformation unserer Gesellschaft, unseres Gesundheitssystems und natürlich auch unserer Krankenhäuser ist in vollem Gang. Innovationen werden in immer kürzeren Abständen von neueren und besseren Varianten abgelöst. Die Entwicklung und die Leistungsfähigkeit von KI schreitet in rasantem Tempo voran. Aber die technischen Aspekte sind ja nur die eine Seite der Medaille. Auch die Menschen sowie die Unternehmen und Organisationsstrukturen müssen mit der Entwicklung Schritt halten oder besser gesagt, sie müssen ihr eigentlich voraus sein, um den Boden zu bereiten, auf dem sich Innovation und Transformation entfalten können. Wir sprechen heute mit Dr. Tina Wenz und Heinz Kölking darüber, wie sich Kliniken digital transformierbar und damit auch zukunftsfähig machen. Frau Dr. Tina Wenz ist Direktorin bei Moises & Partners und leitet das Business Center Gesundheitswesen. Ihre Tätigkeitsschwerpunkte sind Transformation, Digitalisierung, Organisationsentwicklung, Change-Prozesse sowie Führungsentwicklung. Heinz Kölking ist langjähriger Klinikmanager und Berater. Er ist der KU Gesundheitsmanagement schon seit vielen Jahren als Fachberat verbunden sowie auch als ehemaliger Präsident des VKD und des EVKM. Frau Dr. Wenz und Herr Kölking, ganz herzlich willkommen und schön, dass Sie da sind.
Vielen Dank für die Einladung, Frau Sander. Wir freuen uns sehr, zu diesem wirklich sehr wichtigen Thema heute mit Ihnen sprechen zu können.
Ja, ich freue mich auch sehr. Vielen Dank.
Die Kliniken, wie eigentlich die gesamte Gesundheitsversorgung, befinden sich ja mitten in der digitalen Transformation. Die These von Ihnen beiden ist jetzt, Zukunftsfähigkeit beginnt nicht mit Technologie, sondern mit Transformationsfähigkeit. Können Sie diesen Gedanken unseren Hörern etwas näher erläutern?
Ja, ich darf vielleicht mal anfangen an dieser Stelle. Und über Erfahrung verfüge ich ja nun ausreichend, wenn man alt genug ist, ist das so. Und die Erfahrung, die ich immer gemacht habe und die heute, glaube ich, auch immer noch da ist, vielleicht sogar noch etwas intensiver, dass Projekte und, sagen wir mal, neue Wege, Veränderungen geplant werden und beschlossen werden. Dann wird es angegangen und dann kommt das böse Erwachen häufig, dass die Umsetzung nicht so funktioniert, wie man sich das vielleicht, wie auch immer, dann vorgestellt hat. Diesen Zusammenhang, so mal ganz grob gesprochen, wollen wir aufgreifen und Wege aufzeigen, wie man damit umgehen kann. Es gibt ja schon gute Beispiele und auch Erfahrungen damit. Wir leben in einer Zeit, die belastet ist durch viele Krisen, Veränderungen in großer Vielfalt und sehr hoher Geschwindigkeit. Und die Komplexität, die dadurch entsteht, bringt viel Unsicherheit und zum Teil auch Ängste. Das gilt für den privaten Bereich genauso wie im Bereich der Organisation. Und darüber reden wir ja heute. Die Antwort kann unseres Erachtens nur sein, eine Kultur in der Organisation zu schaffen, die Resilienz, und damit meine ich insbesondere Wille, Begeisterung für Veränderung hervorzurufen bei den Mitarbeitern und insbesondere die Führungskräfte, die beginnen müssen. Ja, es wird besonders darauf ankommen, die beteiligten Menschen für diese Transformation zu gewinnen und auch zu begeistern. Dazu bedarf es einer Kultur des Miteinanders und einer Geschichte, wie ich das gerne sage, die auch die Ziele aufzeigt und vor allem warum und wofür diese Anstrengungen notwendig sind, sich zu verändern. Umso wichtiger ist es, dass der notwendige Wandel einer Organisation durch Erfolgsfaktoren bewältigt werden muss. Klare Ziele, klare Prozesse, klare Verantwortlichkeiten und Führung, die Einbindung der IT, weil wir natürlich die Technik nutzen wollen, auch in das strategische Umfeld und Schaffung und Nutzung einer belastbaren Datenbasis. Das sind die fünf Punkte, die auch uns dazu veranlasst haben, diese Artikelserie, die wir ja machen wollen, beziehungsweise wo wir schon begonnen haben, dann auch mit der KU zu präsentieren.
Ja, vielleicht kann ich da ganz gut ergänzen. Vielen Dank, lieber Heinz. Das ist auch so die Richtung, in die ich denke. Also wir brauchen eine erhöhte Veränderungsfähigkeit, diese Resilienz, weil die Taktung, die Dynamik ist viel stärker als noch irgendwie vor 5 oder 10 Jahren. Sie ist auch multifaktoriell. Das ist nicht nur im Arbeitsleben, sondern auch im Privatleben. Und der muss auch Rechnung getragen werden. Man hat dann eine Fürsorgepflicht als Arbeitgeber, um auch die Leute mitzunehmen, auch zu schauen, was ist möglich. Sehr oft wird Technologie oder Digitalisierung als der Heilsbringer verkündet, dass dadurch Effizienzsteigerung ist, dass weniger Arbeit ist. Das ist manchmal ein bisschen zu kurz gedacht, weil die Vorarbeiten nicht erledigt werden. Also ich habe das auch schon oft in Unternehmen erlebt. Da wurde eine Software angeschafft, aber noch ohne Einbindung der Fachbereiche, ohne Einbindung der IT, quasi bestellt, kommt wie so ein Amazon-Paket und dann gesagt, jetzt macht und jetzt funktioniert das. So einfach ist es leider nicht. Es bedarf gewisser Vorbereitung, zum Beispiel Prozesse, Datengrundlage. Ich finde es immer ganz gut, so ein Prototyping zu machen, einmal durchzudenken, wie ist das nachher, an was müssen wir denken. Digitale Teilarbeit ist ein Riesenthema momentan, weil wir haben eine Belegschaft, die sehr divers ist, auch in der Altersstruktur, in der digitalen Affinität. Nicht jeder kommt da so mit. Also gerade auch die erfahrenen Pflegekräfte zum Beispiel, die haben eine sehr gute Pflegekompetenz. Für die ist es jetzt aber nochmal, sind die zum Teil im Kindergarten und auch daran denken. Ein Weg, wie das funktionieren kann, ist, dass man wirklich diese Fleißarbeit vorher macht, die Prozesse überlegen, sind die Daten da, wer sind die Anwender? Ne? Also in der Privatwirtschaft kennt man das in der Softwareentwicklung, das nennt sich dann Co-Creation, man macht die Entwicklung zusammen mit den Anwendern, damit die Nutzeroberfläche auch gut geeignet ist. Das dauert halt gefühlt ein bisschen länger, als dass man eine Software einfach bestellt und dann ist die da, aber im Endeffekt ist es kürzer, weil das, was man macht, funktioniert dann, aber diese Vorarbeit fühlt sich nicht produktiv an. Man merkt das halt im Nachgang. Ich glaube, alle von den Hörern, die kennen diese Digitalisierungsprojekte, gerade mit KZG ist jetzt gerade finalisiert, da hat jeder seine Erfahrungen gemacht und wir wollen da jetzt einfach Wege aufzeigen, auch aus den letzten 2, 3 Jahren mit KZG, was man vielleicht für zukünftige Projekte auch lernen kann.
Sie beide haben jetzt das Stichwort Prozesse schon in den Mund genommen. Was für eine Rolle oder können Sie vielleicht noch was zu der Rolle der Prozesse innerhalb dieser Zukunftsfähigkeit sagen? Oder haben Sie auch ein paar Beispiele aus der Praxis zu gelungenen Beispielen oder vielleicht auch, wo es nicht ganz so gut gelaufen ist?
Also die Prozesse, eine saubere Prozesslandkarte ist da wirklich die Grundlage von der Digitalisierung. Was heißt das? Also im Prinzip ist das eine Ablaufbeschreibung. Wer macht was wann? Was ist der Input? Was ist der Output? Und da kommen schon die Daten zum Tragen. Sehr oft ist es so, also wenn ich in Organisationen bin, sagen, haben Sie denn einen Prozess dazu? Natürlich. Dann liegt der in der Schublade. Dann frage ich Sie, zeigen Sie mir mal, wie Sie es wirklich machen. Und es hat unter Umständen was miteinander zu tun, aber in sehr vielen Fällen auch nicht. Ja, auch vielleicht ein Beispiel. Ich hatte mal einen Prozessworkshop zu Finanzen, also mit Rechnungsbuchung. Es saßen dann alle am Tisch, war eine Zeit, wo alles Homeoffice war. Das heißt, die haben sich gar nicht gesehen. Ich habe gesagt, jetzt erzählt euch mal gegenseitig, wie macht ihr diesen Prozess? Und dann war so, ach, so machst du das. Ach so, ich mache das ja ganz anders. Und das ist Teil dieser Prozesskultur auch, dass man miteinander spricht. Also ein Prozess ist nicht final, auch damit sich dann anfangen. Der Prozess ist nie perfekt und dann ins Gespräch miteinander kommen. Ne? Das PDCA-Zyklus, Denning-Zyklus, immer überlegen, was kann ich besser machen, was kann ich anders machen. Das ist Teil der Kultur, die Heinz eben auch angesprochen hat, diese Kommunikation miteinander, dass sich auch gesehen fühlen. Was da auch wichtig ist, ist, wie ich die Prozesse behandle. Ne? Also es gibt mehrere Methodiken, das Neueste ist jetzt BPN 2.0, das ist aber einfach nur eine Methodik, um das zu visualisieren. Wenn ich aber diesen Prozess nicht lebe, kann ich damit, ich sage das immer so ganz plakativ, kann ich damit meine Wände tapezieren, aber es hat überhaupt keine Wirkung im Tagesgeschäft. Das heißt, drauf fokussieren, was ist die Wirkung? Und der Prozess mag nach BPN 2.0 total gut modelliert sein. Das mag, keine Ahnung, bei Amazon gut funktionieren, bei Telekom. Immer drauf gucken, wie ist jetzt gerade bei mir das Aktuelle? Was ist auch gut? Was funktioniert? Wo ist die Akzeptanz? Und das ist ganz, ganz wichtig. Was sich so in den letzten Jahren auch ändert, was ich sehr gut finde, es wird nicht nur mal in so Silos gedacht. Ne? Also ich weiß, als ich so mit Prozessmanagement angefangen habe vor 10, 15 Jahren, hat jeder Bereich so seinen Prozess gemacht. Ne? Was jetzt aber mittlerweile da ist, und ich gebe gleich ein Beispiel, ist das sogenannte End-to-End-Denken. Das heißt, man denkt in der gesamten Wertschöpfungskette, die ist auch im Krankenhaus relevant. Ein Beispiel, früher hat man gedacht, okay, Patient kommt in Station A, ne, und dann wird er da versorgt und geht aus der Station raus und geht in die nächste Station oder geht nach Hause. Das war der Prozess. Der Prozess ist viel komplexer. Also man kann auch jetzt unterscheiden zwischen sogenannten Frontend und Backend. Eine Frontend ist die Patientensicht. Das heißt, der Patient, wie kommt er ins Krankenhaus? Das denke ich schon mit. Wie kriegt er seinen Terminplan? Wie kriegt er vorab eine Information? wo muss er parken, was muss er einpacken etc., was muss er alles mitbringen bis zur Entlassung und auch darüber hinaus. Also die Nachversorgung bekommt immer eine höhere Bedeutung, gerade jetzt mit der Krankenhausreform, diese intersektorale Versorgung, also die Betreuung wirklich, überspitzt gesagt von der Wiege bis zur Bahre, das sind Prozesse, in denen man jetzt anfängt zu denken, was ich wirklich sehr begrüße. Dann gibt es aber noch den unglaublich wichtigen Backend-Prozess, das sind die administrativen Prozesse. Ein Patient ist in dem Sinne aus dem Krankenhaus erst entlassen, wenn er abgerechnet ist. Und das dauert unter Umständen wesentlich länger, als dass er das Krankenhaus verlässt. Und dieser Prozess, die laufen parallel, die müssen aber auch miteinander sprechen, die Prozesse. Und das sind jetzt gerade neue Denkweisen, die auch mitgedacht werden. Und idealerweise hat man diese Prozesslandkarte und überlegt dann, wie setze ich das technologisch um, damit der Prozess als führendes Element umgesetzt wird. Immer unter dem Patientenzentrierung, Nutzen für den Patienten, Versorgungssicherung, aber auch Verschlankung der Administration.
Ich kann mir vorstellen, ja, dass in diesem Transformationsprozess, gerade wenn das auch geht, verschiedene Abteilungen um Backend, Frontend, Entwicklung von Prozessen, dass hier natürlich auch den Führungspersonen eine entscheidende Rolle zukommt. Müssen da jetzt auch Verantwortlichkeiten und Rollen neu verteilt werden?
Also die Führungskräfte ist ein sehr wichtiges Thema. Die Führungskräfte sind da Vorbilder. Also die Führungskräfte müssen erstmal dieses Denken vorleben. Man ist nicht in seiner eigenen Abteilung im Silo, sondern die Führungskräfte sprechen miteinander und ziehen auch in einem Strang. Also das ist erstmal das Vorleben ist sehr wichtig. Eine Treppe wird von oben gekehrt, finde ich immer einen sehr passenden Ausdruck. Was aber wichtig ist, und das muss auch eingeübt werden, wenn man eine ritualisierte Kommunikation hat im Unternehmen, dass die Fachbereiche mehr miteinander sprechen. Weil das ist quasi eine Organisation neben der Linienorganisation. Das heißt, man kann zum Beispiel Qualitätszirkel aufmachen oder Prozess-Review-Zirkel. Die haben nichts mit der Linie zu tun, sondern orientieren sich am Prozess. Das heißt, alle Leute zum Beispiel, die bei der Patient-Journey da sind, ne, Aufnahme, Entlassmanagement, Belegsteuerung, Leistungsabrechnung, dass die sich regelhaft treffen. Und das ist, wenn man in konservativen Unternehmen ist, dann dauert das ein bisschen, dass die Leute sich auch trauen, daran teilzunehmen, dass sie sich auch trauen, den Mund aufzumachen, weil das ist eben nicht in der regelhaften Organisation abgebildet. In der Privatwirtschaft zum Beispiel, in der produzierenden Industrie, ist das schon ganz anders. Da sind die Organisationen komplett entlang diesen wertschöpfenden Prozessen organisiert, sodass die Leute entlang dem Prozess organisationell auch verortet sind. Da ist man noch nicht so weit, aber das ist auch zu beachten. Das ist eine unglaubliche Veränderung, die man da von den Leuten erfordert, auch über Prozesse zu sprechen. Das hat auch viel mit Fehlerkultur zu tun, dass man sagt, okay, der Prozessschritt ist nicht läuft noch nicht so gut, was machen wir denn anders? Und dass dann eher in die Verantwortung gehen und weniger in die Schuldzuweisung.
Ergänzend dazu, also man muss natürlich, wenn man diese Strukturen in dieser Weise aufbrechen will, die Führungskräfte auch entsprechend, sag ich mal, darauf einstimmen. Und sie müssen auch zulassen, dass die Mitarbeiter außerhalb der Linie dann auch so agieren können, dass sie ihre Ideen und Gedanken auch einbringen, also das öffnen. Und ich glaube, gerade in diesem Veränderungsprozess geht es auch darum, auch bei der Prozessgestaltung nicht nur eine reaktive Strategie anzuwenden, dass man sagt, man hat ein Problem, löst es, guckt aber nicht nach links oder rechts, sondern eine proaktive Strategie in den Vordergrund zu stellen, mal ganz neu nachdenken und vielleicht daraus ganz neue Wege zu machen. Und diese Fähigkeit auszubilden, dass Mitarbeiter dort nicht nur mitmachen, sondern vielleicht auch vorangehen, das ist, denke ich, eine ganz wichtige Führungsaufgabe.
Es wird gerade, also es werden neue Rollen tun sich gerade auf, gerade wenn wir über Daten sprechen, über Prozesse, über KI, über Digitalisierung. Es werden jetzt neue Rollen generiert, die auch notwendig sind, ne? So ein Data Owner, ein Process Owner oder auch ein Product Owner. Das ist in vielen Unternehmen noch nicht ganz klar verortet, ne? Also erstmal muss man verstehen, was ist die Aufgabe? Zum Beispiel Daten ist ein Thema, ne? Also wer ist für die Datenqualität zuständig? Wer monitoriert die Daten? Und da geht es auch nicht nur darum, die zu verwalten, sondern auch zu steuern. Ne? Wer steuert diese Daten? Wie weiß ich, dass ein Zielwert erreicht ist? Ne? Unternehmenssteuerung ist so ein Thema. Und da wird sehr oft in tradierten Unternehmen wird gesagt, es ist die Aufgabe von Controlling. Wenn jetzt aber der Prozess digitalisiert ist, wird gesagt, die Daten gehören in die IT. Und auch beides ist nicht richtig, sondern dass man sich als Unternehmen auch damit auseinandersetzt. Wer hat die Datenhoheit? Wer wertet aus? Und da gibt es aber auch Konstrukte, wie man das umsetzt, es ist nur neu für die Unternehmen.
Ja, wir haben jetzt über Rollen gesprochen und wir haben das Thema Digitalisierung. Liegt jetzt auf der Hand, dass wir auch mal nach der IT fragen. Wie sehen Sie beide denn die Rolle der IT oder der IT-Abteilung, wie man so schön sagt, in diesem ganzen Transformationsprozess? Verändert sich da was an dem Rollenverständnis und ergeben sich da auch neue Regeln oder neue Konsequenzen für eine veränderte Zusammenarbeit zwischen den einzelnen Abteilungen? Wie sehen Sie beide das?
Also die IT wird sich maßgeblich ändern. Das ist auch mit Herausforderungen verbunden. Also sehr oft ist die IT ja in Unternehmen eher so der Dienstleister. Ne? Da ist also jemand stellt ein Ticket, gibt es dann die Turnschuh-IT, die arbeiten quasi Sachen ab. Jetzt ist es aber so, die werden mehr zum strategischen Businesspartner, weil das gerade Digitalisierung oder die neuen Technologien, das ist mit so viel Spezialwissen verbunden, dass die IT der richtige Ansprechpartner ist. Die müssen aber quasi sich jetzt quasi ein bisschen auch den Raum einnehmen, da auch die Strategien zu entwerfen, da wirklich auf C-Level auch zu agieren und da die Beraterrolle mehr einzunehmen. Das kann durchaus eine maßgebliche Änderung sein. Und man darf das nicht unterschätzen, dass die auf die IT jetzt auch neue Aufgaben zukommen. Ne? Mit jeder Digitalisierung brauche ich auch mehr Leute in der IT. Ne? Da werden mehr Anrufe kommen, mehr Tickets. Ich brauche Anwendungsbetreuer. Wenn ein Update kommt, das kennt man zu Hause vom PC, dann muss ich erstmal runterfahren, wieder hochfahren, dann klappt wieder die Hälfte nicht. Weil beim Unternehmen, ich brauche auch, muss auch diese ganzen Tests und Releases steuern. Das heißt, es kommt auch eine Personalverschiebung, wo irgendwo Personal abgebaut wird, muss ich aber auch ein bisschen aufbauen in der IT. Bezüglich Innovation ist es auch gar nicht so verkehrt, das in der IT zu verorten, weil wenn es eine technologische Innovation ist, muss auch bewertet werden, passt sie zur Infrastruktur. Und das ist, wenn man nicht Fachexpertise hat, auch sehr schwer. Das heißt, die Rolle wird sich ändern. Und da ist auch, so wie Heinz das gesagt hat, die Führung mitverantwortlich, dass es funktioniert. Ne, wenn ich jetzt IT-Leute da habe, die sind da 20 Jahre im Unternehmen, sind es nur gewohnt, am Ende der Nahrungskette zu sein und Sachen abzuarbeiten, wird es eine maßgebliche Veränderung für die sein. Und auch das sollte achtsam umgesetzt werden.
Also ich erinnere mich daran, dass wir vor 20 Jahren die Entscheiderfabrik gegründet haben. Wir vom Verband der Krankenhausdirektoren, ich war seinerzeit Vorsitzender, war mit dabei. Und das ging eigentlich darum, zu schaffen, im Management und den IT-Leuten irgendwo eine Basis dafür zu geben, dass sie eine gemeinsame Sprache finden und gemeinsames Verständnis entwickeln. Heute sind wir 20 Jahre weiter. Ich war vor 4 Wochen wieder auf der Entscheiderfabrik und erlebe, dass das schon deutlich in diese Richtung geht, aber da ist noch eine ganze Menge zu tun und das ist sicherlich auch in den Häusern noch sehr, sehr unterschiedlich, aber das ist ein entscheidender Faktor, glaube ich. Es setzt allerdings auch voraus, dass das IT-Verständnis auf der einen Seite auch das Verständnis für die Prozesse im klinischen und auch im administrativen Bereich dann mitbringen bzw. sich aneignen. Nicht? Dann hat man, glaube ich, eine gute Basis und die braucht man.
Ja, lassen Sie uns doch gleich mal ein bisschen in die fachlichen Tiefen einsteigen. Können Sie uns Ihre Einschätzung geben, inwieweit Daten und Digitalisierung als Werkzeuge taugen? Oder wo sehen Sie auch realistisch betrachtet die Grenzen von Daten, Automatisierung, KI, was es da nicht alles gibt? Oder fehlen auch noch Voraussetzungen, um überhaupt umfassend auf alles zugreifen zu können? Würde mich interessieren, was Sie dazu sagen.
Also Daten sind eigentlich die Grundlage, ne? Das ist das Gold von allem. Und das ist zugleich die Herausforderung momentan. Also es wird sehr oft geglaubt, dass Digitalisierung alleine oder wenn es Digitalisierung nicht funktioniert, dann KI alleine, wird das Kind schon schaukeln. Ne? Und das ist leider nicht der Fall. Wird auf dem Hype vertraut und es wird, wie wir eben schon besprochen haben, nicht die Fleißarbeit gemacht. Ne? Also auch eine KI ist nur so gut wie die Daten, mit der ich sie füttere. Wenn Sie eine KI nicht gut trainieren, dann kommt es zu Halluzinationen. Genauso ist es bei jeder Automatisierung. Also ich muss schon wissen, welche Daten ich reintue und ich muss aber auch bestenfalls wissen, welche Daten will ich eigentlich raushaben. Also ich brauche so ein Steuerungskonzept eigentlich. Deswegen muss ich schon überlegen, welche Daten brauche ich. Prozess ist quasi so der Workflow und die Daten sind die gefüttert werden und die rauskommen. Das heißt, neben dem Prozess brauche ich Input- und Output-Qualität. Und das ist noch nicht bei jedem so verankert. Also sehr oft wird gedacht, okay, ich habe hier einen Prozess, ich kaufe halt eine KI. Bei KI wird dann auch quasi nicht die gesamte Bandbreite beleuchtet und auch nicht die Risiken beleuchtet. Eine KI ist ein Wahrscheinlichkeitsthema. Automatisierung ist ein 100%-Thema. Und da ist auch noch nicht so ganz verinnerlicht, wo die Grenzen sind. Da ist auch immer so der Hinweis, gerade wenn man nicht in so einem digitalen hohen Reifegrad ist oder auch die Datenqualität im Reifegrad eher niedrig ist, ist da immer die Empfehlung, erstmal kleine Schritte zu gehen. Ganz wichtig ist also, viel hilft nicht viel. sondern erst mal überlegen, was will ich denn eigentlich erreichen? Was ist die Wirkung und was fange ich damit an? Ich kenne Unternehmen, die machen ganz viele Berichte, die machen 2 Wochen im Monat nur Berichte. Total super, die machen mit den Berichten aber nichts. Dann bin ich Verwalter, aber kein Steuerer. Das heißt, im optimalen Fall überlege ich mir, was ist mein Steuerungskonzept? Das sind Prozesse und Kennzahlen und auch Grenzwerte. Und dann überlege ich, was sind die Prozesse, die darauf einzahlen? Und dann dividiert sich das runter, welche Daten brauche ich eigentlich? Und dann kann ich entscheiden, was ist die Technologie hinten dran. Das heißt, Daten sind immer die Grundlage. Da fange ich an. Dann brauche ich das Wirkungskonzept, die Prozesse und da kann ich überlegen, was passt dazu. KI alleine löst überhaupt nichts. Ich versuche das immer zu erklären. Sie können Lamborghini kaufen, wenn Sie nicht wissen, wo Sie hinwollen und wissen, was für einen Sprit der tankt, nutzt Ihnen der Lamborghini erstmal gar nichts.
Ja, also das sind ja eindrucksvolle Beschreibungen, wohin es dann fälschlicherweise gehen kann, wenn man zu euphorisch, diesem Hype folgt, wie du das gesagt hast. Ich würde das mal so zusammenfassen, dass man schon offen sein muss für diese Entwicklung, keine Frage, aber sehr verantwortlich sind dafür, dass sowas dann auch nicht in die falsche Richtung geht. Ne? Das ist ja letztendlich auch durchaus ein Sicherheitsthema. Und ich würde sogar so weit gehen, wenn man das, sag ich mal, so blind ausrollt, die Kreativität der Mitarbeiter wird dadurch nicht gefördert. Also ich sag mal, man kann auch gemeinsam als Organisation verdummen, nicht? Also wenn man solche Dinge hinterherläuft, nicht? Also das ist mal ganz platt gesprochen, nicht? Also ich bin ja auch kein Mensch, der sich, sag ich mal, in dieser Welt jetzt, sag mal, wiederfindet, aber ich sehe, was man damit machen kann und das ist auf den ersten Blick beeindruckend, aber man muss schon aufpassen. Ich denke auch die Automatisierung, wenn ich da an den klinischen Bereich denke, wo Roboter und dergleichen eingesetzt werden, auch im OP. Das ist auch schon schiefgegangen. Ich habe da Entwicklungen selber miterlebt. Aber man muss auch daran denken, was passiert eigentlich, wenn wir das umstellen? Wenn das mal nicht funktioniert, was machen wir dann? Haben wir da noch die Mitarbeiter, die diese Fähigkeiten mitbringen, so eine Operation auch mit Messer und Gabel durchzuführen, sage ich mal? Das sind so Dinge, die manchmal so ein bisschen unter den Tisch fallen, die erst dann auffallen, wenn man feststellt, der Strom fällt aus oder sonst irgendwas. Dinge laufen nicht so, wie man es eigentlich. Das merken wir ja auch im Privaten, wenn das Handy auf einmal nicht mehr geht, nicht? Dann also muss ich schon überlegen, was machen wir denn, wenn solche Szenarien da sind. Und dann sind wir bei dem Thema Resilienz und ich glaube, das wäre nochmal Thema für einen gesonderten Podcast, darüber mal zu sprechen, wie diese neuen Entwicklungen auch Risiken bringen und wie wir damit umgehen.
Also ich kann selber aus eigener Erfahrung sagen, man braucht das Gehirn durchaus noch, weil eine KI zum Beispiel macht jetzt nichts, wenn ich dir nur sage, es hat mich auch mal jemand gefragt in so einem KI-Discovery-Workshop, Frau Wenz, kann mir denn eine KI eine Strategie für meinen Bereich machen. Aber ich meine, das würden sie dir denn sagen, der KI. Ne? Also das funktioniert halt eben nicht. Das heißt, wenn man so einen Companionship-Ansatz hat, ist das total gut. Ne? Weil dann kann ich Sachen strukturieren zum Beispiel oder kann Recherchen machen, mir Sachen zusammenstellen lassen oder visualisieren lassen. Aber ich brauche immer noch das Gehirn, da habe ich, glaube ich, ein bisschen einen anderen Zugang zu als du, Heinz. Also man braucht immer noch den eigenen Intellekt. Wenn ich nicht weiß, wie ich ein Konzept, zum Beispiel eine Strategie mache, kann ich gar nicht beurteilen, ist das, was da hinten, was da rausgespuckt wird, das klingt total toll, das klingt super, das Bild ist super, inhaltlich Käse. Wenn ich nicht fachlich stark bin, kann ich das gar nicht beurteilen. Und das ist, glaube ich, da müssen sich auch Führungskräfte drauf einstellen oder jeder, das Arbeiten wird anders. KI wird die Arbeit nicht ersetzen, die macht mich in Fleißthemen effizienter, aber die inhaltliche Verantwortung liegt bei mir. Und das ist gerade im Gesundheitswesen sehr, sehr wichtig. Wir arbeiten mit vulnerablen Gruppen. Die Entscheidung ist schwerwiegend. Wir sind jetzt nicht irgendwie im Marketing oder sonst irgendwas, wo wir Massentexte machen, sondern es geht wirklich um Gesundheitsentscheidungen. Und das ist ganz wichtig, dieser Human in the Loop. Dafür muss der Human, der kleine Mensch, da aber auch die Kompetenz entwickeln. Wie arbeitet er mit der KI zusammen? Und ich weiß, wenn ich das Leuten, also ich schule das auch ganz häufig. Ich sage immer, ja, überlegt euch, das ist wie der neue Kollege. Aber wenn jemand neu anfängt, weiß der erstmal nichts, ne? Dann gebe ich dem Sachen zu lesen, das ist das Training der KI und dann braucht er aber sehr konkrete Anweisungen. Ne? Und der weiß, ein neuer Kollege am Anfang weiß auch nicht so genau, was er machen soll, wenn ich dem eine Aufgabe gebe. Da muss es schon ein bisschen präziser sein und ich muss dann vielleicht ein bisschen am Anfang kontrollieren. Und genauso, so läuft es total gut. Also man braucht den Mensch schon noch. Wer KI nutzt, ohne nachzudenken, das wird nicht so ganz gut funktionieren. Ne? Dann ist so ein Gedanke, dass wer mit KI arbeitet, nicht qualitativ wertvoll arbeitet, durchaus berechtigt.
Ja, ein Riesenthema. Da wird noch einiges auf die Kliniken jetzt in unserem Themengebiet zukommen. Für uns alle natürlich sowieso. Das entwickelt sich ja rasant weiter. Haben Sie denn vielleicht auch zum Ende unseres Gesprächs noch einen besonderen Impuls oder einen Gedanken, den Sie unseren Hörern mitgeben können?
Also was ich so merke, es gibt sehr unterschiedliche Reifegrade, auch in Kliniken, aber auch in den Häusern selber, also in der Belegschaft. Das heißt, das ist echt auch eine Reise und das muss einem auch bewusst sein. Das heißt, wenn man sich mit einem anderen Haus vergleicht, da auch wirklich Realismus an den Tag legen. Nur weil irgendein Best Practice oder irgendein Framework in einem anderen Haus funktioniert, heißt das nicht, dass das im eigenen Haus funktioniert. Das ist so ein Thema und auch momentan ist sehr viel Druckkessel. Ne? Es sind sehr viele Anforderungen, Finanzierungsthemen, jetzt die Reform, jetzt kommen Resilienzanforderungen. Also ich merke das mit den Kliniken, mit denen ich spreche, da ist ganz viel Erschöpfung und Müdigkeit, zum Teil auch Ohnmacht und eigentlich sehnt man sich danach einfach mal eine Phase, wo man ausatmet und man sich entspannt. Und das ist im Moment das, wo mein Appell ist, einfach in kleinen Schritten vorangehen, sich auch mal kurz zurücknehmen. Nicht, also Aktionismus bringt da nichts. Wenn man merkt, man verfällt in Aktionismus, einfach mal einen Schritt zurückgehen, sagen, okay, wo erzähle ich denn jetzt auf einmal eine Hebelwirkung und mit den Sachen anfangen.
So ist es. Ich würde dann vielleicht nochmal in den Vordergrund stellen, dass für all diese Dinge, die wir angerissen haben und die wir ja auch noch vertiefen wollen an anderer Stelle, dass man dafür Menschen braucht, die gewisse Voraussetzungen mitbringen, die Organisation kompetent zu machen für so einen Veränderungsprozess. Und da ist es, glaube ich, ganz wichtig, die Führungskultur in den Fokus zu nehmen und dort entsprechende Voraussetzungen schaffen. Das hat mit Schulung zu tun, das hat mit Überzeugung zu tun und das hat mit Zielen und mit Visionen zu tun. Also auch das, Helmut Schmidt hat einmal gesagt, wer Visionen hat, der möge zum Arzt gehen, glaube ich, hat er gesagt. Und ich glaube aber, Visionen, wenn man sie richtig einschätzt, die sind heute umso wichtiger in der Zeit, in der wir leben, wo so viele Störfeuer von allen Seiten kommen. Und das macht dann auch Spaß, daran mitzuarbeiten, wenn man auf diesen Pfad geht. Und dazu würde ich ermuntern wollen.
Vielleicht dann noch eine Ergänzung. Also ganz wichtig ist auch immer so eine Erfolgsmessung, gerade wenn man weiß, man hat eine lange Wegstrecke vor sich, da ist viel zu tun, dass man sich so Zwischenziele setzt. Ne? Und also so ein Instrument zum Beispiel ist eine Reifegradmessung. Ne? Das ist dann nicht 0 und 1, sondern es hat dann von, sagen wir, von 0 bis 10. Und dann sieht man auch kleine Schritte und hat einen Erfolg. Und das ist sehr, sehr wichtig, gerade jetzt, wo so unglaublich viel auf einen einprasselt, auch den Fokus auf diese kleinen Erfolge zu ziehen, weil jeder Schritt bringt einen da wirklich weiter.
Der längste Weg beginnt mit dem ersten Schritt. Ja, Frau Dr. Wenz, Herr Kölking, haben Sie vielen Dank für unser schönes Gespräch.
Danke Ihnen.
Sehr gerne, vielen Dank.
Liebe Hörerinnen und Hörer, vielen Dank für Ihr Interesse an unserem KU-Podcast. In der nächsten Folge widmen wir uns wieder einem spannenden Thema aus dem Gesundheitsmanagement.